Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und heute geht es um Starlink und wie Elon Musk damit Milliarden verdienen wird. Viel Spaß! Aktuell startet SpaceX jeden Monat weitere 60 Starlink-Satelliten und bis zum Ende des Jahres sollen es dann etwa 1000 sein. Forbes Magazine schätzt, dass SpaceX mit Starlink einen jährlichen Umsatz von 30 Milliarden US-Dollar erwirtschaften könnte. Aktuell liegt der Umsatz bei SpaceX, das Elon Musk übrigens zu 54% gehört, etwa bei 2 Milliarden US-Dollar im Jahr. Wenn dich SpaceX genauso beeindruckt wie mich, dann lass dem Video gerne ein Like da. Aber was ist an Starlink jetzt so revolutionär? Es gibt doch schon Satelliten-Internet über geostationäre Satelliten. Ja, das entscheidende Wort hier ist geostationär. Starlink wird eben nicht geostationär operieren. Aber was ist geostationär und wo fliegen denn dann die Starlink-Satelliten? Ein geostationärer Satellit fliegt mit der gleichen Winkelgeschwindigkeit um die Erde, wie die Erde sich um sich selbst dreht. Dafür müsste sich der Satellit auf einer Umlaufbahn bewegen, die relativ weit von der Erde entfernt ist. 35.000 Kilometer, um genau zu sein. Befindet sich der Satellit näher an der Erde, umkreist er die Erde schneller, als die Erde rotiert. Sind Satelliten auf einer Umlaufbahn weiter entfernt als der geostationäre Orbit, sind sie langsamer, wie zum Beispiel der Mond. Und der Mond braucht einen Mondmonat, um sich einmal um die Erde zu drehen. Und wie lange braucht ein geostationärer Satellit, um sich einmal um die Erde zu drehen? Ja, genau, 24 Stunden eben. Genauso lang, wie die Erde braucht, um sich einmal um sich selbst zu drehen. So kann ich dann jetzt meine Satellitenschüssel, meine Fernsehsatellitenschüssel an einen Punkt am Horizont richten und da steht dann der Satellit von meiner Position aus, obwohl sich der Satellit eigentlich mit 11.000 Stundenkilometer durchs All bewegt. Dieses Phänomen kannst du bei Astrofotografie sichtbar machen. Also bei Astrofotografie arbeitet man oft mit langen Belichtungszeiten. Und da sich die Erde dreht, sind bei sehr langen Belichtungszeiten die Sterne oder Planeten dann als lange Striche zu sehen. Nicht so bei den geostationären Satelliten, da sie ja von unserem Standpunkt aus starr am Himmel stehen, sind sie dann als Punkte zu sehen, im Gegensatz zu den anderen Sternen und Planeten, die sich in Strichen auf dem Foto bewegen. Ja, und bei einem Größenvergleich von Erde, Mond und geostationärem Orbit kann man auch schon abschätzen, dass die Distanz nicht unerheblich ist. Und tatsächlich sind Funksignale zu diesen geostationären Satelliten relativ lange unterwegs. Hin und zurück etwa 0,25 Sekunden. Das klingt jetzt nicht besonders viel, aber in einem Computerspiel würdest du damit permanent auf die Mütze bekommen. Also bei Ego-Shootern sagt man, dass man den Ping von 50 Millisekunden nicht überschreiten soll. Das sind 0,05 Sekunden. Ja, hier mal ein kurzer Eindruck, wie das Video aussehen würde, wenn du nur alle 0,25 Sekunden ein neues Bild sehen würdest. Das kennt man vielleicht so aus der Disco, Stroboskop aus dem Club. Ja, was hat das jetzt alles mit Starlink zu tun? Naja, Starlink-Satelliten fliegen deutlich niedriger. Die ersten aktuell auf einer Umlaufbahn etwa 550 Kilometer über der Erde. Zu dieser Entfernung ist das Signal dann relativ kurz nur unterwegs. Und das macht es jetzt für viele Anwendungen tatsächlich plötzlich attraktiv. Jetzt gibt es da aber nur ein Problem. Was hatten wir über Satelliten in niedrigem Orbit als dem geostationären Orbit gesagt? Ja, richtig. Die Satelliten bewegen sich da schneller, als die Erde sich dreht. Das heißt, die rasen immer über uns hinweg. Und genau hier liegt jetzt das Problem. Dadurch kann ein Satellit, wie jetzt die Starlink-Satelliten in 550 Kilometern Höhe, immer nur für einige Sekunden einen Sichtkontakt zu einem fixen Punkt auf der Erde haben und nur in dem Zeitfenster dann auch Signale senden oder empfangen. Ein Satellit. Und da sind wir jetzt wirklich am Knackpunkt von Starlink. Starlink wird aus sehr, sehr vielen Satelliten bestehen. So viele, dass trotz ihrer hohen Geschwindigkeit immer mindestens einer in deinem direkten Sichtfeld sein wird. Und zu dem Thema müsst ihr euch unbedingt das Video von Professor Mark Handley von University College London anschauen. Ich verlinke das unten in der Beschreibung. Ist super abgefahren. Das heißt auch, dass das System nur funktioniert, wenn genug Satelliten im Orbit sind. Also je nachdem, auf welchen Bahnen die Satelliten unterwegs sind und welchen Bereich der Erde man abdecken möchte, braucht man mal mindestens etwa 400. Zur Erinnerung, aktuell sind wir, wenn der Start heute Abend klappt, ich nehme das Video gerade jetzt Freitag auf, dann wären wir bei 242. Das heißt, mit drei weiteren Starlink-Starts könnte es schon losgehen. Die FCC, Federal Communication Commission, hat SpaceX übrigens schon 12.000 Satelliten genehmigt. Und SpaceX hat bei der FCC weitere 40.000 Satelliten beantragt. Aktuell wird jeden Monat von SpaceX eine Mission mit 60 zusätzlichen Satelliten starten. So soll dann im Sommer 2020 der erste Service in Nordamerika aufgenommen werden. Das ist vermutlich Elon-Zeit, also könnte es auch ein bisschen später werden. Aber wer braucht denn Starlink? Naja, also der Grundgedanke ist erstmal einfach. Aktuell verdoppelt sich der Internet-Traffic alle 3 Jahre. Und gerade mit den neuen Streaming-Möglichkeiten für Musik, Podcast und Ultra-HD-Video ist auch irgendwie jetzt kein Abflachen in Sicht. Und ganz im Gegenteil, die Nachfrage nach 4K-Video-Streaming, die wird diese Entwicklung nur weiter anfachen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass 4 Milliarden Menschen noch keinen direkten Zugang zum Internet haben. Und das ist ein enormer Markt, der dann noch erschlossen werden kann. Ja, diese 4 Milliarden Menschen leben vor allem in abgeschiedenen Gebieten und Entwicklungsländern. Viele dieser Gebiete müssten erstmal an das bestehende Glasfasernetz angeschlossen werden. Und das ist mit einem erheblichen Kostenaufwand verbunden. Ob das Starlink kostengünstig ermöglichen wird, das müsste sich noch zeigen. Aber weiter sollten wir uns auch klar machen, dass es in dem Industrieland Deutschland nur eine Flächenabdeckung von 70% mit LTE gibt. Also die Netzabdeckung in Prozent der Bevölkerung ist deutlich höher, aber sobald man aus dem Ballungsraum raus ist, in dem ja die meisten Menschen leben, kann es ganz schnell dünn werden mit dem Empfang. Das kennt jeder vielleicht, wenn er mit der Bahn durch Deutschland fährt und dann sich wundert, dass er kein Internet mehr hat. Und da manche Gebiete für die Netzbetreiber nicht lukrativ sind, wird einfach kein Kabel gelegt. Da wäre Starlink natürlich, wenn bezahlbar, eine super Alternative. Aber hey, es braucht ja nicht an jeder Milchkanne einen Netzanschluss. Ein Zitat, das in die Geschichte eine der größten Fehleinschätzungen auch eingehen wird, glaube ich. Tatsächlich ist das Senden von Daten über Funk auch deutlich schneller als das Senden von Datenpaketen mit Licht durch Glasfaser. Wie, was? Nee, das ist doch jetzt Quatsch. Also Lichtgeschwindigkeit ist die höchste Geschwindigkeit. Also das hat doch Einstein schon gesagt. Ja, die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum ist die schnellste physikalische mögliche Geschwindigkeit. Im Vakuum. Die Lichtgeschwindigkeit in unterschiedlichen Medien ist nicht konstant. In manchem Glas zum Beispiel ist die Übertragungsgeschwindigkeit oder ja, wie sich das Licht fortbewegt, nur halb so schnell wie im Vakuum. Das heißt, wenn du ein Lichtsignal durch ein Glasfaserkabel sendest und das gleiche Signal parallel dazu in einer Röhre schickst, die mit einem Vakuum oder in der ein Vakuum herrscht, dann wird das Signal in der Vakuumröhre früher ankommen als das Signal, das durch Glas muss. Und der Effekt wird umso stärker, je länger die Strecke ist. Und das wiederum führt dann dazu, dass Starlink auf langen Strecken, wir reden ja so wahrscheinlich so von 2.000, 3.000 Kilometern, einen Geschwindigkeitsvorteil gegenüber zu den Glasfaserleitungen haben wird. Das ist doch mal ein Hammer, oder? Also das musste ich auch erst mit Starlink lernen, das war mir so nicht klar. Und für diesen Geschwindigkeitsvorteil, da gibt es tatsächlich einen Markt. Also Menschen, die für schnelles Internet sehr, sehr viel Geld bezahlen werden. Stell dir mal vor, zum Beispiel, du bist ein Börsenhändler an einem der größten Finanzplätze. Das wäre jetzt London zum Beispiel. Und du könntest die aktuellen Kurse in New York oder Tokio einen Bruchteil einer Sekunde früher erfahren. Und auch heute schon werden in diesen Bruchteilen von Sekunden Milliarden bewegt. Als Beispiel können wir uns hier auch das Transatlantik-Unterseekabel Hibernaria Express ansehen. Das hat nach seiner Fertigstellung zu dem bisherigen Rekordhalter für die schnellste Übertragung, ich glaube, einen Geschwindigkeitsunterschied von 5 Millisekunden gehabt. Und für diese 5 Millisekunden hat es sich gelohnt, für 270 Millionen Euro ein neues Kabel zu legen. Und viel mehr kann man die Strecke jetzt auch nicht mehr abkürzen. Man kommt mit Glasfaser einfach an ein Geschwindigkeitslimit. Ich kann mir gut vorstellen, dass es auch Situationen gibt, wo es nicht rentabel ist, ein neues Glasfaserkabel zu legen, sondern es günstiger ist, eine Starlink-Verteilerstation über 5G dann an die Nutzer anzuschließen. Ja, und wie sieht es mit der Konkurrenz aus? Also Elon ist mit der Idee nicht alleine. Die Konkurrenz heißt zum Beispiel Jeff Bezos. Der Amazon-Gründer will mit seinem Projekt Kuiper 3200 Internetsatelliten in den Orbit bringen. Und OneWeb hat geplante 600 Satelliten. Aber aktuell sieht es auch so aus, als wäre Elon mal wieder allen um Jahre voraus. Das liegt bestimmt auch daran, dass SpaceX den entscheidenden Vorteil hat, dass es die Satelliten konkurrenzlos günstig starten kann. Und diese Position wird SpaceX so schnell auch nicht aufgeben müssen. Und Blue Origin um Jeff Bezos, die entwickeln zwar auch ihre eigenen Raketen, aber noch fliegen die nicht in den Orbit. Und OneWeb wiederum, die sind auf die Russen zum Beispiel angewiesen oder andere Startanbieter, die Ariane zum Beispiel, Beides Alternativen, die erheblich teurer sind als SpaceX. Grund dafür sind natürlich die wiederverwendbaren Falcon 9 Booster. Und da kannst du dir auch, wenn du es noch nicht gesehen hast, das letzte Video angucken zur Geschichte von SpaceX. Da gehe ich ein bisschen auf die Wiederverwendbarkeit von den SpaceX-Raketen ein. Ja, und wie sind die Aussichten? Also aktuell wird in den Medien viel über die Lichtverschmutzung des Nachthimmels diskutiert. SpaceX versucht, das Problem mit einer dunklen Beschichtung in den Griff zu bekommen. Das hatten die vorher irgendwie nicht auf dem Zettel. Und Elon sagt aber auch, dass er es vermessen findet, 4 Milliarden Menschen den freien Zugang zum Internet zu verwehren, nur damit man ungestört die Sterne beobachten kann. Und dazu kann ich vielleicht sagen, hier in Hamburg sieht man wegen der Lichtverschmutzung einer Großstadt und speziell des Hafens den Sternenhimmel eigentlich sowieso nicht. Einen weiteren Vorteil von Starlink sehe ich darin, dass es den Diktaturen der Welt die Kontrolle über Internetzensur nimmt. Also um Russen, Chinesen und Venezolanos vom Internet abzuschotten, müsste man schon den Himmel abdecken. Was mir auch auffällt, ist, dass Elon Musk, der ja sonst sehr ungefiltert zu seinen Projekten und Ideen tweetet und sich äußert, sehr wenig Informationen zu Starlink bekannt gibt. Und technische Details kennen wir eigentlich nur aus den FCC-Files, mit denen SpaceX die Satelliten anmelden musste. Und da gibt es noch eine Sache, die mich, seit ich von Starlink weiß, nicht loslässt. Was ist denn eigentlich, wenn Starlink irgendwann funktioniert und Elon in einem Tweet erklärt, ach übrigens, alle Tesla ab Seriennummer so und so haben Starlink-Anschluss. Das wäre krass. Was meinst du dazu? Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, Starlink und Tesla irgendwie sinnvoll zu verknüpfen? Kannst du ja gerne irgendwie in die Kommentare schreiben und ich würde sagen, wir bleiben da dran. Und wenn du diese und andere Entwicklungen über Raumfahrt nicht verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Channel, denn hier gibt es jeden Montag zur Primetime um 20.15 Uhr eine neue Folge von Senkrechtstarter. Ich hoffe, die Folge heute hat dir gefallen. Wenn ja, gerne ein Like dalassen. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns nächste Woche Montag um 20.15 Uhr. Und ja, immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.